Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Heute Morgen ist Deutschlands erfolgreichster Skispringer zu Gast, Severin Freund. Und er ist vielleicht auch der Skispringer, der das meiste Pech hat im Moment in Deutschland, zumindest was die letzten Monate angeht. Gleich zwei Kreuzbandrisse innerhalb kurzer Zeit haben dafür gesorgt, dass er weder seinen Weltmeistertitel verteidigen konnte, noch dass er zu den Olympischen Winterspielen fahren konnte nach Pyeongchang. Und als wäre das noch nicht doof genug, musste er während der Olympischen Winterspiele jetzt auch noch für Prüfungen lernen. Mein Gott, was ist denn da bloß alles los? Moin Severin.
Hi, servus.
Erstmal die Frage, ist alles gut gelaufen mit den Prüfungen?
Ja, doch. Also es war tatsächlich jetzt die letzte, wahrscheinlich mit 29 in meinem Bachelorstudium.
Na Gott sei Dank, wird ja dann auch Zeit.
Ist auch was Nettes, aber... Ja, es ist ja auch cool, dass es parallel zum Sport die Möglichkeit gibt, mittlerweile überhaupt das zu machen. Und da bin ich schon ganz glücklich, weil gerade in so einer Zeit ist es auch schön, wenn man dann was Sinnvolles auch machen kann.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch eine ganz gute Ausrede, dass du schon 29 bist und einen Bachelor studierst. Ne? Was war das für eine Prüfung? Was studierst du?
Es ist International Management, nennt sich der Studiengang. Ist wirklich exklusiv für Sportler, weil es komplett anders aufgebaut ist. Also du hast zwar teilweise Präsenzzeiten, aber die sind dann eher kurz und Block und viel im Selbststudium. Und die Klausur war jetzt über Sponsoring, also nicht sportexklusiv, auch wenn Sport halt mit das Breiteste ist, sondern auch komplett Soziales, Kunst, Kultur, Medien, alles mehr oder weniger.
Also ist das irgendwas, wo du vielleicht irgendwann nach der Skispringerkarriere in die Richtung gehen könntest?
Kann gut sein. Also ich war einfach immer so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich ein Abitur habe, dann sollte ich damit auch was anfangen. Und da war das Studium dann einfach sehr, sehr passend. Was ich dann genau damit mache später, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich eher so der Typ bin, wenn ich was mache, und das ist im Moment einfach der Sport, dann konzentriere ich mich zu 100% drauf. Und das, was danach kommt, kommt danach.
Also statt Olympia war jetzt Prüfungen lernen angesagt.
Ja, Prüfungen lernen und schon auch viel Fernseh schauen. Das muss ich zugeben.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wie sehr es dich geärgert hat, dass du nicht bei Olympia dabei bist, das brauche ich dich wahrscheinlich nicht zu fragen. Aber dass du dann ausgerechnet auch noch lernen musst, wenn die Winterspiele laufen, das ist ja schon so unterm Strich eigentlich ein bisschen doof, ne?
Ja, aber es war sowieso, also generell wäre Amerika jetzt für uns als Zuschauer ein bisschen cooler gewesen, weil sowas eher dann morgens irgendwie mit dem Tablet noch die Sachen von der Nacht aufholen, parallel schon irgendwelche Sachen gucken, die noch live waren. Und das Lernen habe ich dann eher auf den Nachmittag geschoben.
Das heißt, du hast schon was mitbekommen von
ja,
dem, was
ja,
in
doch,
Pyeongchang
auf alle Fälle
passiert ist. Ja. Bist du denn zufrieden mit den deutschen Skispringerinnen und Skispringern? Also dreimal Silber, einmal Gold. Ne?
Also wirklich sensationell. Also es ist klar, dann immer bei so einem Großereignis viel davon abhängig, wie du reinkommst. Und da war mit bei uns im Einzel mit dem Andi Wellinger, das war halt sensationell. Und da kann man eigentlich nur sagen, so das einzige Kleine, wo man vielleicht eventuell hoffen hätte können, dass man im Team das Goldene bestätigt aus Sochi. Aber man muss tatsächlich sagen, dass die Norweger jetzt die ganze Saison so extrem stark breit aufgestellt waren, dass man gewusst hat, dass man da irgendwie den Zaubertag braucht, dass man da hinkommt. Und dann war Silber sowieso gegen die Polen schwer genug zu halten und das haben sie sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Und Andi Wellinger, gönnst du die Goldene und die Silberne?
Ja, auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall jemand, der hochtalentiert ist, der auch schon viel reingesteckt hat und der sehr, sehr jung dazukommen ist und eigentlich von Anfang an, also das, was wir jahrelang auch gesucht haben, einen Jungen, der dazukommt und sofort mal wirklich ganz, ganz vorne reinspringen kann, der ist in seinem ersten Weltcup damals, glaube ich, hat er nach dem ersten Durchgang geführt und hätte den Wettkampf auch gewinnen können, ist am Ende Vierter oder Fünfter geworden und der hat jetzt auch schon einen Weg hinter sich gehabt, bis jetzt sozusagen der Titel kommen ist. Also das ist auch nicht ganz zugeflogen und von dem her gönne ich es ihm schon sehr.
Ich würde schon auch sagen, ne, gute Bilanz fürs deutsche Team. Was macht das deutsche Team so stark aus deiner Perspektive?
Ich glaube, ist immer dann so, wie die Einzelsportler zusammenkommen. Jetzt gerade mit einer Laura Dahlmeier, dann eben für einen Andi ist es super gelaufen. Dann so die klassischen Sportarten, eben sowas wie Biathlon ist super gelaufen. Bob ist im Vergleich zu Sochi wieder super gelaufen. Und das sind halt dann so Sachen, die bauen sich innerhalb von solchen Spielen auf und die machen dann eben so einen Flow aus. Und da, glaube ich, ist es dann irgendwelche Gründe zu suchen, ist auch irgendwo müßig, weil Großereignis generell und im Speziellen die Olympischen Spiele leben viel von Atmosphäre. Und wenn da die ersten paar Tage gut laufen, dann springt es aufs ganze Team über.
Mhm. Welcher Skispringer hat dich diese Saison besonders überrascht? Jetzt auch mal vielleicht nicht nur aus Deutschland?
Also was schon überraschend war für mich, auch wenn er selber keine Überraschung war, ist, dass der Kamil bei der Tournee dann wirklich so extrem stark war. Mhm. Weil normalerweise sagt man bei uns schon so, alle, die vorher einen Weltcup gewonnen haben, die sind für die Tournee dann diejenigen, die um den Sieg springen. Und dass er dann wirklich ohne Weltcup-Sieg dann klar im ersten Wettbewerb in Oberstdorf mit so ein bisschen Windglück dort dann den Sieg holt und dann gleich komplett durchzieht mit allen Vieren, war schon extrem beeindruckend. Und aus deutscher Sicht zum Glück mein eigentlicher Zimmerkumpane immer, der Richie Freitag, weil der hat wirklich sehr, sehr, sehr viel einstecken müssen über die letzten Jahre. Und dann jetzt so einen Run zu haben, auch wenn es bei Olympia jetzt sozusagen genau nicht so funktioniert hat, wie man es vielleicht von ihm erwartet hätte. Aber ich meine, der hat sehr, sehr viele harte Jahre gehabt und hat auch eine Skiflugmedaille im Einzel geholt nach einem Sturz in Innsbruck. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung.
Was geht dir eigentlich dann durch den Kopf, wenn du dann auf dem Tablet zuschaust? Bist du dann mit nervös? Siehst du jede Kleinigkeit, die irgendwie schief geht? Also gerade jetzt hier bei Kollegen wie Andreas Wellinger oder Richard Freitag.
Also ich bin tatsächlich wirklich sehr, sehr nervös. Ja. Das muss ich echt zugeben, weil ich meine, ich kenne die Jungs, ich bin Teil der Mannschaft und du leidest einfach extrem mit und du freust dich auch extrem mit. Und es ist dann schon so, gerade bei dem Wettkampf auf der Kleinen, der war ja ziemlich mit vom Wind geprägt und hat sich da irgendwie über keine Ahnung wie lange hingezogen. Und ich habe eigentlich nach dem ersten Durchgang, habe ich die ganze Zeit nur gehofft, dass sie bitte den zweiten Durchgang sinnvoll zu Ende bringen, weil mir war klar, dass es eine Medaille gibt. Ich wusste nicht welche, aber mit der Ausgangslage war mir klar, dass einer von uns durchkommt. Und das war schon sowas, wo ich mir gedacht habe, das wäre schon einfach eine saucoole Sache und einfach ein starkes Zeichen, wenn wir bei Olympia mal eine Einzelmedaille holen.
Hast du eigentlich nicht überlegt, auch hinzufliegen, so als Zuschauer? Also das erlebt man ja schon wahrscheinlich dann doch nochmal deutlich anders als jetzt mit dem Tablet am Schreibtisch. Oder war ganz klar, das Studium geht vor gerade?
Das auf alle Fälle. Aber ich glaube auch, dass es also auch abseits vom Studium persönlich für mich und auch sportlich nicht unbedingt das Beste gewesen wäre. Weil Olympia ist so was Spezielles, was Besonderes, dass du da gerade dann als Team extrem zusammenhalten musst und da wirklich mit den wenigen Leuten, die vor Ort sind, einfach ein extrem gutes Teamfeeling haben musst und wirklich zusammenstehen musst. Und wenn dann jemand dabei ist, der zwar zum Team gehört, aber halt da jetzt eigentlich keinen Auftrag hat und dann eher wie so ein Anhängsel ist, glaube ich, wäre es für die vor Ort nicht besonders gut gewesen. Und jetzt auch mir selber, ich meine, das war auch ein großes Ziel und dann bist du zwar dort, aber bist nicht auf der Schanze. Ja, wäre auch so semi gewesen.
Nicht so super motivierend am Ende wahrscheinlich. So außer Skispringen, was hast du noch geguckt?
Eigentlich fast alles. Also ich habe wirklich, kann ich sagen, fast täglich geguckt. Auch viel Alpin, klar, die ganzen DSV-Sportarten. Und alles, was dann auch irgendwie in Richtung Freestyle oder so geht, ist halt, finde ich, extrem speziell beeindruckend. Weil ich meine, da hast du halt irgendwie gefühlt wird jedes Jahr ein neuer Trick erfunden und jedes Jahr kommt irgendwie ein neuer Junger hoch, der dann alles halt, weil er es einfach in jüngeren Jahren schon dann wieder die neuen Tricks gelernt hat, noch wieder besser kann. Und das sind so die Sportarten, wo sich am meisten halt noch bewegt und am meisten tut. Und das ist schon extrem spektakulär.
Ich meine, das ist ja schon eine Aufgabe, wenn du sagst, ich habe versucht, alles zu gucken. Ich, 102 Wettbewerbe gab es so insgesamt. Ich meine, da den Überblick zu behalten, auch so überhaupt, wer was gewonnen hat, ist gar nicht mal so einfach. Ne?
Nee, ist es tatsächlich nicht. Es ist wirklich viel, aber ich meine, es ist einmal alle zwei Jahre, wenn man dann Sommer und Winter zusammennimmt. Das kann man schon machen.
Was war so insgesamt die größte Überraschung für dich?
Größte Überraschung würde ich schon sagen, die Esther Ledezka, dass die im Super-G im Alpinen eine goldene macht und jetzt dann als Favoritin dann im Parallel-Riesenslalom bei den Snowboardern auch noch. Aber das ist, glaube ich, einfach, das sind so die Geschichten, die Olympia so speziell machen und die auch nur bei Olympia passieren können.
Hast du auch sowas wie, weiß ich nicht, die größte Enttäuschung oder wo du gesagt hast, huch, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet?
Wenn ich jetzt auf die eigene Sportart gehe, dann hätte ich tatsächlich schon gedacht, dass sich die Österreicher nochmal fangen zu den Olympischen Spielen, weil sie waren vorher auch nochmal im Training und man kann jetzt nicht sagen, dass die weg wären als Nation, sondern die haben schon das Potenzial. Aber ja, wenn du mal so in einer Abwärtsspirale drin bist und dann kommt irgendwie Druck von der eigenen Presse und alles dazu, dann merkt man halt auch einfach, es geht mal schnell, dass man dann irgendwo ins Hintertreffen gerät.
Hm. Zwei Kreuzbandrisse hintereinander, das ist schon ein bisschen Pech. Die haben verhindert, dass Skispringer Severin Freund unter anderem zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang fahren konnte. Stattdessen durfte er für eine Prüfung lernen und hat Olympia im Tablet geschaut, wie wir gerade schon gehört haben. Wie geht's denn dir so mittlerweile überhaupt?
Ach, ziemlich gut. Also ich war die Woche tatsächlich auch das erste Mal wieder auf Sprungski unterwegs. Es waren sehr, 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 sehr kurze Sprungski, ganz ungewohnt. Aber wir gehen halt jetzt mit der Zeit, die wir mehr haben als beim ersten Kreuzbandriss, wo man halt gesagt hat, man geht auf Olympia und guckt, dass man eine sehr, sehr zielführende Reha macht. Gehen wir es jetzt alles ein bisschen breiter an und versuchen halt, ja, einfach mehr Sachen außen rum zu machen. Und da war halt jetzt eben mal so eine Sache, dass man einfach in Aufsprunghang von der Schanze geht und dann mal so ein bisschen über so Buckel fährt und solche Sachen, damit man einfach so wieder ein bisschen Balancegefühl und alles reinbringt. Und das wird man jetzt ein bisschen öfter noch machen, damit sich einfach so wieder die Routine, die ich im Moment nicht über die Schanze haben kann, doch einstellt.
Ich habe eben schon gesagt, zwei Kreuzbandrisse, das ist wahrscheinlich schon irgendwie eine Nummer, die man erstmal wegstecken muss. Da ärgert man sich vermutlich erstmal ziemlich hart. Aber gibt es auch irgendwas, wenn du jetzt so auf die letzten Monate zurückschaust, wo du sagst, es gibt auch positive Seiten an der Verletzung?
Einmal, dass ich halt wirklich im Studium vorwärts gekommen bin.
Klar.
Und dann, dass ich, glaube ich, in den letzten, ja wahrscheinlich, also wirklich 10 Jahren, noch nie so viel Zeit mit meiner Frau hatte. Also damals noch Freundin, mittlerweile Frau.
Glückwunsch.
Ja, danke. Das war schon wirklich mal eine andere Situation, aber es hat uns beiden sehr gefallen. Also scheinen wir was richtig gemacht zu haben mit der Heirat.
Klingt so. Und was ich auch gesehen habe, was ich ganz witzig fand, ist, dass du in einem Image-Video bei deiner Reha-Klinik mitgemacht hast. Habe ich gedacht, so ja gut, man kann auch aus beschissenen Situationen nochmal irgendwie irgendwas Positives ziehen. Geschäftstüchtig bist du auf jeden Fall.
Ja, danke.
Lass uns mal drüber reden, wie das alles mit dir angefangen hat. Also wie bist du überhaupt zum Skispringen gekommen?
Also bei mir ist es für unsere Sportart eigentlich ganz, ganz klassische Geschichte, dass es irgendjemand im Umfeld gemacht hat. Bei mir war es ein Nachbar und dann einfach sehr, sehr früh mal mitgefahren, angeguckt, ausprobiert und einfach nicht mehr weggekommen. Es ist tatsächlich, ich glaube, es gibt dann gerade bei den Kids so, die probieren es einmal aus, haben irgendwie dann doch so ein kleines bisschen Schiss und denken sich, ja, nee, das lassen wir lieber. Oder die halt so irgendwie vom ersten Sprung, egal wie du dann runterpurzelst, komplett hooked sind. Und so war es bei mir definitiv. Und es ist echt einfach eine sehr, sehr spezielle Sportart, die dir immer in den Momenten, wo irgendwas Außergewöhnliches passiert, einfach wahnsinnig viel gibt. Mhm. Und wenn du dann einmal, sag ich so, diesen kritischen Punkt beziehungsweise die kritische Phase Pubertät überwunden hast, wo halt dann vielleicht schon mal auch andere Sachen dazukommen und irgendwie die Kumpels gehen feiern und dann hast du aber doch am nächsten Tag wieder das Training und musst dir dann schon mal die Frage stellen, okay, was ist jetzt wichtiger? Und wenn du da drüber bist, dann ja, ist es einfach eine sehr, sehr schöne Sportart, die wahnsinnig viel Emotionen freisetzen kann. Und wenn Erfolg dazu kommt, dann natürlich noch die Krönung.
Das heißt, es fängt auch relativ früh an, dass es sehr viel Zeit im Leben einnimmt, wenn man quasi so ein bisschen den Plan verfolgt, das hinterher auch wirklich auf professionellem Niveau zu machen.
Ja, schon tatsächlich, weil es läuft halt einfach wahnsinnig viel über ja, Erlernen von Mustern, Einprägen, Abrufen und das machst du einfach über viele Sprünge. Und bei uns ist ein bisschen so, dass das Körperliche, sage ich mal, nicht ganz so entscheidend ist. Also es gibt sicher Sportarten, da kannst du sagen, der körperlich am besten drauf ist, wird am Ende die Medaille machen. Mhm. Bei uns ist es halt eben so, dass die mentale Komponente doch sehr, sehr wichtig ist. Und da würde ich es eher so sagen, dass es eine gewisse Anzahl von Springern gibt, die dann körperlich auf einem ähnlichen Niveau sind und dann kommt Faktor X dazu, der dann im Endeffekt über die Platzierungen entscheidet. Und deswegen ist so jetzt gerade dann im Profibereich gibt es andere Sportarten, wo du körperlich sicherlich mehr investieren musst. Dafür ist halt so, ja, das Ganze, was mentale Belastung, Reisestress und so weiter, lange Saison bei uns, ist sicher bei uns wiederum vielleicht ein bisschen höher wie bei anderen. Und deswegen, ja, geht's früh los, glaube ich aber auch einfach deswegen, weil später irgendwann die Überwindung auch zu groß werden würde. Also ich glaube, wenn du mit irgendwie dann 12 oder so auf die Idee kommst, Skispringen, dann ist halt so der erste Sprung und dann jedes Mal eine größere Chance halt auch einfach schlimmer, wie wenn du da irgendwie 8, 9, 10 bist, wenn du dann jeweils den Schritt auf die nächste Chance machst und es irgendwie eh normal ist.
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, weil das sieht im Fernsehen immer so locker und geschmeidig aus, ne? Aber jeder, der mal auf so einer Schanze gestanden hat, der weiß, das ist verdammt hoch. Und ich glaube, man muss wirklich, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht, aber man muss, glaube ich, gegen viele Instinkte handeln, die sagen, tu das bitte nicht, oder?
Ja, es ist also so wirklich so, gerade dann jeweils die Schwellen, also so von, bei mir war es so, mit einer der krassesten war von einer 35-Meter-Schanze auf eine 75-Meter-Schanze. Mhm. Ist dann schon, dass du das erste Mal so oben hockst und dir dann so, dann bekommst noch hier von links und rechts von den Trainingskollegen irgendwelche blöden Sprüche hingedrückt und dann hockst du schon da und denkst dir so, ja, okay, was mache ich hier eigentlich? Aber dann ist halt im Endeffekt jedes Mal, wenn du halt losfährst und in der Spur bist, ist eh vollkommen klar, was du machst. Mhm. Und dann ist einfach Automatismus und der Körper weiß schon, was er macht. Und dann mit dem ersten Sprung ist wieder alles klar. Und dann hast du es eh wieder geschafft. Und ansonsten ist es halt einfach jedes Mal beim Skifliegen. Also das muss man schon sagen, dass das Grenzerfahrungen sind. Sehr, sehr schöne Grenzerfahrungen. Aber das ist tatsächlich jedes Mal, weil es einfach so selten gemacht wird, so dass du da ans Limit gehst.
Ist das jetzt eigentlich für dich auch ein besonderes Training oder musst du da dich jetzt wieder besonders drauf einstellen, wenn du jetzt quasi nach 2 Kreuzbandrissen wieder zurück auf eine Schanze gehst, um so dieses Gefühl loszuwerden, was ich mir vorstellen könnte, was dann in dir steckt, wenn sowas zweimal nacheinander passiert, dass das jetzt wieder passieren könnte? Also dass da so eine gewisse Angstfaktor schon irgendwie mit eine Rolle spielt?
Ich glaube, es ist ganz entscheidend dann vom ersten Sprung wieder. Also ich habe bisher bei Verletzungen immer das Glück gehabt, dass an sich jetzt der erste Sprung gleich funktioniert hat, weil der zweite Kreuzbandriss ist ja jetzt auch dann beim irgendwie 7., 8. Sprung oder so passiert, also da, wo ich eigentlich schon wieder die Sicherheit hatte. Und klar, da ist so gerade da jetzt war es schon so vorm ersten Sprung auch wieder so oben sitzen, hoffentlich funktioniert das, hoffentlich ist das Gefühl da, hoffentlich stimmen die Abläufe. Und da war es aber ähnlich, losgefahren vom Balken und Gefühl passt, rausgesprungen, alles safe, fühle mich in der Balance. Und da hat es relativ schnell wieder funktioniert. Aber klar, jetzt ist die Zeit natürlich noch mal länger. Und deswegen auch jetzt so Sachen, wie ich es vorher angesprochen habe, einfach auch schon mal ein bisschen mit Sprungski rumspielen und halt auch viel immer wieder mal schon so dieses Gefühl im Kopf herholen. Wie fühlt sich das an? Wie gehe ich daran? Da passiert auch schon jetzt Arbeit.
Gibt es eigentlich irgendwie so eine Fallback-Lösung für den Fall, dass du irgendwie merkst bei einem Sprung, das ist nichts, das geht nicht gut oder da bin ich irgendwie nicht richtig gut weggekommen? Also weiß ich nicht, wie beim Kampfsport die richtige Rolle, damit dir nichts passiert oder sowas.
Also Rolle wäre bei uns jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber so bei uns sagt man eigentlich immer, wenn dann einfach strecken. Mhm. Also das Blödeste, was du machen kannst, ist irgendwie so am höchsten Punkt die Beine anziehen, weil dann wird das Ganze halt einfach wahnsinnig instabil. Und deswegen, wenn halt irgendwas aus der Balance kommt, kann ja auch mehr mal passieren über Wind und sonst was und du merkst so quasi das, was der Körper instinktiv macht, funktioniert nicht so wahnsinnig toll, dann ist es einfach wirklich, dass du guckst, dass du halt irgendwie einigermaßen safe aufschlägst und dann halt einfach strecken, weil mit Streckung passiert dir weniger, wie wenn du halt irgendwie zusammengekauert bist und dann halt auch sozusagen locker wirst in den Gelenken und Muskeln.
Jetzt hast du eben schon gesagt, es gibt einige Skispringer, die körperlich ähnlich unterwegs sind und dann kommt es halt auf, du hast es eben Faktor X genannt. ich glaube, es gibt keine Sportart, wo so viel über diesen Faktor X, wie auch immer, in verschiedenen Arten versucht wird, irgendwie zu beschreiben, was dahinter stecken könnte. Kannst du das beschreiben, was da ist, was so bei einem Sprung passieren muss, damit es gut funktioniert?
Es ist tatsächlich so, dass man bei uns sagen kann, es ist eine Reihe von Sachen. Also es ist einmal natürlich die äußeren Umstände, weil du bei uns halt einfach, egal wie es mit Windpunkten und Geldpunkten und was es alles gibt, wie gearbeitet wird, ist es einfach so, dass das Äußere und Wind, Wetter, Witterung, Schnee, was auch immer einen Einfluss hat. Das ist einfach so. Finde ich aber tatsächlich gar nicht so schlimm, weil ich meine, das ist, also es hat die Sportart lange geprägt, dass es einfach auch ein bisschen vom Glück abhängig ist und ist somit so das Nicht-Greifbare, was die Sportart, glaube ich, auch faszinierend macht. Dann hast du das Material, was sicher bei uns auch einen hohen Einfluss hat. Gar nicht unbedingt, dass jemand objektiv das beste Material hat, aber dass das Material halt einfach am besten zum eigenen Sprung passt. Es ist dann so Sache wie Anzug, Bindung, Schuh, Abstimmung, Ski, dass das halt alles zueinander passt. Und dann auf jeden Fall auch noch die mentale Komponente. Und dann ist es halt, ja, du merkst es eigentlich tatsächlich in dem Moment Absprung, ob das Drehmoment passt, ob du sofort in die richtige Position kommst. Und dann ist es halt einfach so, ja, wenn du merkst, dass es richtig funktioniert hat und dass es dich wirklich vom Hang wegnimmt, dann ist es eigentlich so, ab dann ist alles gelaufen, ab dann weißt du, dass der Sprung funktionieren wird. Und das ist auch so glaube ich, das, was das dann im Endeffekt so die Sucht ausmacht, weil das willst du möglichst oft erleben. Und es ist tatsächlich so, dass man es gar nicht so oft erlebt, wie man vielleicht denken würde, weil so diese perfekten Sprünge, die sind wahnsinnig selten, weil meistens ist es halt doch so, dass immer ein kleiner Fehler drin ist, weil ich meine, das sind, keine Ahnung, 2/10, in denen sich's entscheidet und dann kommt eben das Äußere noch dazu. Und die paar Mal, wo du es wirklich optimal triffst, sind dann auch doch auch mal im Training und nicht immer im Wettkampf. Und deswegen, dass es dann gerade im Wettkampf zusammenpasst, ist gar nicht so wahnsinnig häufig, wie man sich's vielleicht denken würde,
also
aber dann
so ein bisschen
umso
Glück.
Spezieller. Ja, klar. Also du hast so dieses Bewegungsmuster drin, was dann gut funktioniert, wenn du in Form bist. Und dann ist auch immer so die Aussage, den perfekten Sprung machst du nicht, sondern der passiert dir. Das ist tatsächlich so.
Ja, es sind nur so ein paar Zehntelsekunden, wie das Ganze dauert. Wie schnell bist du da eigentlich unterwegs im besten Fall?
Kommt auf die Schanze an, aber so Großschanze sind es ein bisschen weniger, bis knapp über 90 km/h. Und beim Skifliegen geht es dann eher an die 100.
Wie körperlich anstrengend ist das Ganze dann am Ende? Also welche Muskeln brauchst du da vor allem?
Hauptsächlich Schnellkraft. Also es ist wirklich so mit, das Entscheidende ist bei uns einfach Kraft auf Gewicht. Also die relative Kraft, die du hast zu deinem Körpergewicht und da einfach die Schnellkraft. Und dann ist das, also körperlich anstrengend in dem Sinne ist es eigentlich gar nicht. Was halt nur dazu kommt, ist gerade über die Anzahl der Wettkämpfe, dass sich so mit der Zeit so eine gewisse Ermüdung körperlich und mental einstellt, womit du einfach lernen musst, umzugehen. Weil du wirst nicht immer in der optimalen körperlichen Verfassung sein, weil dazu sind die Wettkampfabfolgen zu schnell. Und dann kommt es darauf an, wie tolerabel bist du mit Erschöpfung.
Was machst du, um dich auszuruhen oder so generell, wenn du denn mal Freizeit hast? Ich habe eben schon rausgehört, dass mit der Freizeit ist, wenn du im normalen Trainingsmodus bist oder im Wettkampfmodus eher nicht so viel. Und ich habe auf Facebook ein Video gesehen, wie du mit Inlinern springst, also in der Freizeit dann vielleicht auch weiter rumgespringe. Oder gibt es noch irgendwas, was dich sonst so interessiert? Gehst du mal ins Kino oder liest mal ein Buch oder sitzt
ja,
mal zu Hause
also
und guckst eine Serie?
Ja, also kann ich alles kann ich unterschreiben. Also Serienfilme sind was Sensationelles, gerade auch unterwegs, weil du halt sowieso dann wie in so einer Blase eigentlich bist, wenn du da im Weltcup unterwegs bist, nur mit anderen Skispringern und Trainern unterwegs und dass du da dann auch abends mal wegkommst von dem Zirkus und mal was anderes im Kopf hast, ist wirklich wichtig, weil du hast halt nur so und so viel Kapazität, die du für den Sport aufbringen kannst und irgendwann ist halt auch leer. Und wenn du dir deinen eigenen Sprung 100-mal anguckst, dann bringt es nicht unbedingt mehr, wie wenn du ihn dir 10-mal anguckst. Und deswegen, Serien sind sehr, sehr gut. Ansonsten Bücher auch. Also ich lese eigentlich fast immer, bevor ich einschlafe. Auch hauptsächlich dann im Winter deswegen, weil du sowieso bei uns relativ häufig Spätwettkämpfe hast und wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, um 8 oder so zurück ins Hotel kommst, du bist dann doch noch so auf Achse, dass du dann nicht sofort runterkommst und dann guckst halt ein bisschen Fernsehen oder schaust dir eine Serie an und dann irgendwann noch ein bisschen lesen und dann pennst du eher. Und ansonsten zwischendrin bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, dass ich nach München ziehe, weil du hast halt hier einfach schnell viele Möglichkeiten und dann gehst du halt mal ins Kino oder keine Ahnung, machst was anderes, aber du bist schnell auch aus diesem Wintersportthema wieder raus. Ja, und das ist dann ganz wertvoll.
Es gibt ja tatsächlich, glaube ich, viele Sportler, die dann halt irgendwie im Wintersportgebiet direkt irgendwo dann auf einem Dörfchen wohnen. Und das stelle ich mir auch ganz schön einsam vor, dann irgendwie, wenn du und sehr, sehr ja, einseitig am Ende. Ne?
Also für mich wäre es tatsächlich gar nichts, glaube ich, weil wenn ich dann irgendwie im besten Fall noch Wohnung mit Blick auf die Schanze habe und ich steh morgens auf und gucke aus dem Fenster raus, denke mir, schöner Tag und ach ja, da ist ja die Schanze wieder. Ja. Das kann dann schon zäh werden. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass ich dann. Also im Normalfall, wenn ich unterwegs bin, dann zwischendrin immer wieder auch so in eine andere, normalere Welt auch reinkommen.
Nach deiner Verletzung hast du irgendwann mal irgendwo gesagt, ehrlich gesagt hat es mich sogar noch mehr geärgert, dass ich die Skiflug-WM 2018 in Oberstdorf verpasst habe, als dass ich bei den Olympischen Spielen nicht mit dabei sein kann. Hast du gerade aktuell verpasst, war im Januar, ne? Ist die olympische Medaille nicht so wichtig für dich wie der WM-Titel?
Es ist anders und also ich kann für mich sagen, dass ich so große Ereignisse eigentlich immer sehr, sehr persönlich emotional angehe und somit eigentlich das Einzige, wo ich wirklich so sagen kann, dass ich aus der Kindheit irgendwie so einen Traum, so ein Ziel hatte, war der Gesamtweltcup, weil sich das irgendwie mal festgesetzt hatte, so das ist was ganz, ganz Großes und das zu erreichen wäre ein Traum, aber so alles andere für Schanzentournee, Olympiasieg, WM und so, das war jetzt nicht so was aus der Kindheit gewachsene bei mir und deswegen ist es eher dann so, dass es mit der Zeit entstanden ist, dass es so an Orte gebunden ist. Also für mich war die WM damals in Oslo was sehr, sehr Spezielles, war meine erste und dann auch an so einem traditionsreichen Ort, dann natürlich für mich Falun. Ich meine, wenn du aus einer nordischen Sportart kommst und dann ist eine WM in Schweden,
ja, klar.
Ist es halt einfach wirklich was extrem Cooles. Und ich fand Sochi extrem cool, aber es war schon auch sehr, sehr speziell und teilweise auch schon ein Stück befremdlich. Und ich bin extrem froh und extrem dankbar für den Moment, den ich dort im Teamspringen erleben durfte mit der Mannschaft. Aber es ist schon auch so, dass jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich blicke wieder 4 Jahre voraus und dann habe ich da, ja okay, Olympische Spiele in Peking und dann kann ich das so quasi vergleichen. Ich meine, da in der Zeit wären dann auch, ist eine nordische Ski-WM in Oberstdorf wieder, da ist irgendwie so, dass eigentlich Oberstdorf für mich die größere Anziehungskraft hat und ähnlich war es eigentlich beim Vergleich Skiflug-WM Oberstdorf und Pyeongchang. Weil es ist einfach, ja, ich meine, jetzt bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir sagen könnten, Korea hat so die wahnsinnige Geschichte. Also es wäre, glaube ich, was anderes, wenn es jetzt zum Beispiel Sapporo bei uns wäre. Sapporo hatte schon mal Winterspiele, da sind wir relativ oft auch zum Weltcup und das wäre wiederum auch eine andere Geschichte.
Das ist ja ein ganz spannendes Thema, weil Südkorea ist ja tatsächlich jetzt nicht so das große Wintersportland, vielleicht mal abgesehen von Shorttrack, was die Südkoreaner schon irgendwie ganz gerne mögen. Winterdisziplinen haben da nicht so eine wirkliche Bedeutung. Die Argumentation der IOC für die Entscheidung für Südkorea war, wir wollen Winterdisziplinen nach Asien holen. Also Pyeongchang soll den Markt für Wintersport in Asien öffnen. Kannst du das nachvollziehen, diese Argumentation? Und glaubst du, das kann funktionieren? Also meinst du, es gibt dann bald irgendwie einen Wintersportboom in Asien, dann jetzt mit Peking vielleicht auch noch?
Also rein von der Intention und rein wirtschaftlich kann ich es definitiv nachvollziehen, weil es einfach ein Riesenmarkt ist. Also das ist einfach so. Auf der anderen Seite ist es schon schwierig, weil also gerade in unserer Sportart halt auch schon mal mitbekommen, dass versucht worden ist, in China was aufzubauen. Mhm. Die hatten ja schon eine Universiade in Harbin. Und klar, Universiade ist wieder was anderes als Olympische Spiele, aber auch damals gab es mal ein chinesisches Team und also die haben sich schon sehr, sehr schwer getan, weil wenn du eben sozusagen dann versuchst, von jetzt auf nichts da irgendwie Sportler heranzuführen, ist es einfach extrem schwierig und es ist schon auch, glaube ich, relativ groß die Gefahr da, dass dann für die Spiele ein Hype da ist, aber dass danach auch irgendwie eher so ein Gefühl entsteht, ja, jetzt ist es erstmal wieder vorbei. Mhm. Und dass dann natürlich auch alles, was an finanzieller Förderung und so weiter, was dranhängt, vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen zurückgeht. Und grundsätzlich neue Märkte aufzumachen, finde ich sehr, sehr gut, weil Sport, finde ich, generell eine lohnenswerte Sache ist. Ich würde mir ein bisschen leichter tun, wenn man es vielleicht mehr mixen könnte. Also wenn man jetzt so ein bisschen guckt, in der Vergangenheit war mit Vancouver, klar, Kanada ist sowieso auch eine Wintersportnation, aber war auch der Ort dann gewählt und die Wettkampfstätten dann auch im Naturschutzgebiet und so weiter war schon ein bisschen was Eigenes. Dann kam Sochi, wieder was ganz was anderes. Dann ist man nach Pyeongchang gegangen, dann nach Peking. Das sind jetzt schon alles Orte, die sehr, sehr speziell sind. Und wenn man irgendwie so einen Mix gefahren hätte, man hätte es geschafft, dass man irgendwie Sochi gemacht hätte, dann hätte man, keine Ahnung, irgendwo Chamonix oder sonst was gehabt. Dann hätte man jetzt vielleicht Peking und dann hätte man wieder einen Ort, der eher ein traditionellerer ist. Würde ich mir vielleicht ein bisschen leichter damit tun.
Vielleicht einmal auch stimmungsmäßig ist es vermutlich was anderes, wenn du jetzt in einem Land bist, wo es wirklich eine Wintersportbegeisterung gibt. Aber auch, was ich mir so überlegt habe, ist, ich meine, es wird ja schon viel auch kritisiert in Südkorea. Also es wurden Wälder gerodet, es wurden Leute umgesiedelt, es wurden viele Hotels gebaut. Ich meine, es gibt jetzt für vieles schon eine Verwendung nach den Olympischen Spielen und es sollen auch zum Teil Wälder wieder aufgeforstet werden. Aber es wurde einiges an Natur zerstört, obwohl es ja eigentlich genug fertige Austragungsorte in anderen Ländern für diese Spiele gäbe. Ne?
Ja, eben. Also das, ich habe halt einfach eben dieses, auch so ein bisschen dieses gebrandmarkte Kind von der Bewerbung in München, weil ich bin damals in der Schule gestanden und habe meine Stimme abgegeben und habe irgendwie verzweifelt versucht, mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ich habe halt keinen einzigen gefunden, der irgendwie für die Spiele gestimmt hätte. Mhm. Und ich glaube, dass es zum Teil einfach ein bisschen an so einer Übersättigung auch lag von so generell Sportsachen, die sind, dann einfach so einer Grundabneigung gegens IOC, aber dann auch zum großen Teil einfach daran, wie die Kampagne damals gefahren worden ist. Und man hat in Garmisch einfach wahnsinnig dämliche Entscheidungen gefällt, wo man gedacht hat, ja, man kann einfach über die Köpfe von anderen entscheiden und das mag vielleicht möglich sein in Ländern, wo es vielleicht doch eher einen leicht totalitären Charakter hat. Mhm. Aber das war bei uns definitiv nicht der richtige Weg. Und da hätte man, finde ich, die Bevölkerung auch besser abholen müssen. Und dann hätte das auch anders laufen können damals. Weil gerade in München, glaube ich, hätte man sehr, sehr gut zeigen können, dass Olympische Spiele auch für die Bevölkerung und auch für Infrastruktur und für eine ganze Stadt sehr, sehr viel tun können. Weil wir ja hier, also historisch gesehen, das Beispiel haben und wir sehen es ja überall in der Stadt. Und
ja, und es wäre nah dran gewesen. Ne?
Ja, also, eben. Ne? Und da hätte man halt mehr oder weniger wirklich alles gehabt. Also natürlich hättest du dann auch wieder ein paar Sachen modernisieren müssen, aber das wäre halt trotzdem meiner Meinung nach ein bisschen nachhaltigerer Weg gewesen.
Hast du da vielleicht auch ein bisschen Sorge, dass wenn das jetzt immer so weit entfernt, also diese Großereignisse, wo wir ja alle drauf schauen, die vielleicht auch mit Wintersport ja nicht so viel zu tun haben, wenn diese Großereignisse eben nicht irgendwie in der Nähe stattfinden, sondern sehr weit weg, dass das Interesse in Europa an Wintersport vielleicht dadurch auch ein bisschen nachlässt, also so dieses Gesamtinteresse in der Gesellschaft?
Ja, schon ein bisschen. Ich glaube einfach, dass es dann in eine Richtung geht, die auch nicht unbedingt förderlich ist, dass es so ein Wellenbewusstsein wird. Weil ich meine, dann ist es so grundsätzlich, findet man ja dann vielleicht Olympia sowieso nicht mehr so toll und IOC auch nicht wahnsinnig toll. Auf der anderen Seite, wenn dann Olympische Spiele sind, dann gibt es irgendwie doch den Hype mit Quoten von irgendwie 7 Millionen und alle wollen die deutschen Medaillengewinner feiern.
Klar. Hm.
Und also das finde ich, halt auch wiederum ein bisschen schwierig, weil wenn du dich dann sozusagen gegen Olympische Spiele im eigenen Land stellst mit aller Macht und bei uns auf keinen Fall und dann sind die Olympischen Spiele und dann bist du der Erste, der mitjubelt, dann ist es halt so für mich ist es so ein bisschen wie wenn ich mit aller Macht irgendwie grüne Energie will, mhm. aber im eigenen Dorf soll natürlich auch kein Windrad stehen. Also das ist halt irgendwie so, das kann ich halt dann auch nicht ganz nachvollziehen und da wäre halt irgendwie so ein Mittelweg, dass man dann sagt, ja, man muss schon versuchen, dass man es nachhaltiger macht und es gibt sicher sehr, sehr viel besser zu machen, aber dann irgendwie auch nicht die Verantwortung abzuschieben, lasst es dann mal andere machen, sondern ja, okay, dann versuchen wir halt, dass wir es besser machen.
Du hast eben auch schon so ein bisschen von Übersättigung gesprochen und meinst damit so generell, glaube ich, Sport, Großveranstaltungen, aber auch wenn man sich jetzt die Olympischen Spiele anguckt, da gibt es ja durchaus Leute, die dem IOC vorwerfen, dass das auch ein bisschen too much war, ne? Also 102 Wettbewerbe und dass es dann vielleicht nicht mehr nur um Sport geht, sondern vielleicht auch primär um Einnahmen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, schon, weil ich meine, wenn man sieht, wie die Spiele inszeniert sind mittlerweile, ist es natürlich klar, dass es auch einfach ein Riesenapparat ist, der dahinter steckt. Andererseits, glaube ich, ist es auch fast nötig, um das umzusetzen in der heutigen Zeit. Aber es ist dann natürlich auch wiederum klar, dass das auf der anderen Seite diese Tendenz fördert, dass genug Leute gibt, die sagen, ja, okay, wir haben deutlich wichtigere Probleme als das. Aber dann sage ich halt auch wiederum, wenn man dann halt auch sieht, was so Olympische Spiele bewegen können, wenn man es jetzt am Thema Südkorea, Nordkorea sieht, dann ist es halt auch was. Ich meine, wie würdest du das sonst erreichen? Und das ist ein extrem komplexes Thema, was, glaube ich, für den Einzelnen auch, du kannst es nicht irgendwie final ausdiskutieren, aber grundsätzlich finde ich, ist es einfach eine lohnenswerte Sache, wenn man Sport und Menschen zusammenbringt und wenn man damit auch eine Begeisterung für Bewegung, für Sport, für Nachwuchsarbeit und im besten Fall auch noch für gute Ideale, in Anführungsstrichen, wenn Leute da einfach wirklich alles geben und hoffentlich sauber dann Medaillen gewinnen, wenn man die Begeisterung ein bisschen transportieren kann, glaube ich, ist halt auch viel erreicht.
So unterm Strich, was würdest du sagen, Olympia 2018 in Südkorea, gute Sache oder eher nicht?
Unterm Strich würde ich schon ein positives Fazit ziehen. Also ich glaube, also ist klar, jetzt nur von der Außensicht, die auch ein bisschen transportiert wurde, weil ich war ja auch nicht dort. Glaube, es kann nie alles optimal laufen und deswegen gibt es dort sicher auch dann genug Sachen, die im Nachhinein wieder auftauchen, wo man sagen würde, okay, das war vielleicht nicht so toll. Aber ich finde, dass es sportlich gesehen sehr, sehr schöne Wettbewerbe waren, dass es natürlich für uns grandios gelaufen ist und dass man tendenziell eher ein bisschen mehr Zuschauer auch gesehen hat, wie jetzt vielleicht in Sotschi.
Du hast gesagt, im besten Fall laufen solche Spiele auch sauber ab. Nicht ganz sauber ist es diesmal funktioniert. Es gab einige Dopingfälle oder zumindest auch Dopingverdachte. Bringt Doping eigentlich beim Skispringen was?
Ich hoffe nicht. es ist tatsächlich so. Ich würde nie für einen Leistungssportler die Hand, also für einen anderen Leistungssportler als für mich selber die Hand ins Feuer legen. Ganz einfach, weil du nie die Motive dahinter verstehen kannst und weil es einfach extrem schwer ist. Ich meine, wenn du dann vielleicht auch aus einem Land kommst, wo die finanzielle Motivation nochmal deutlich höher ist, wie jetzt bei uns, und du sozusagen damit dann im Endeffekt deine ganze Familie, Verwandtschaft versorgen könntest, dann ist es halt auch wahnsinnig schwer, dann zu sagen, ja, Also das ist vollkommen verwerflich. Ich würde da definitiv nicht auf die Idee kommen, weil man einfach die Lage, in der die einzelne Person vielleicht ist, nicht verstehen kann. Bei uns ist es zum Glück so, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich nicht wüsste, wie, beziehungsweise, dass man schon sicher Ideen haben würde. Man könnte Muskelaufbau machen, man könnte vielleicht auch was für die Regeneration machen. Aber es wäre trotzdem immer so, dass ich auch die Angst hätte, dass ich mein Gefühl angreife. Also, dass ich, egal mit was ich da machen würde, dass sich mein Körpergefühl verändert und ich dann eigentlich nicht mehr auf meine Technik zugreifen könnte. Und da, glaube ich, gibt es andere Sportarten, wo du dir vielleicht mehr Sorgen machen musst. Okay, wenn ich das jetzt sauber angehe, bin ich wirklich konkurrenzfähig oder kämpfen da alle anderen mit irgendwelchen anderen Mittelchen und sind deswegen so gut? Wie gesagt, sicher bin ich mir auch nicht, dass in unserem Sport alles sauber zugeht, weil es ist Leistungssport und ich glaube, zu 100% sicher kannst du dir da nicht sein.
Ja, na ja.
Aber ich bin mir zumindest sicher, weil ich es bewiesen habe und weil ich selber erlebt habe, dass man sauber Erfolge feiern kann.
Trotzdem werden natürlich auch Skispringer kontrolliert. Musst du da auf irgendwas achten? Also hast du da irgendwie eine Liste mit Dingen, die du nicht essen, trinken darfst oder sowas?
Eine App.
Ah, ach tatsächlich?
Ja, wir haben einerseits natürlich die App, mit der du dich dann immer abmeldest und so weiter. Also es läuft ja so, dass du, wenn du dann in dem höchsten Testpool drin bist, also da gibt es so verschiedene Kategorisierungen, je nachdem wie gut du bist, beziehungsweise in welchem Kader du bist. Und dann die höchste Stufe ist, dass du sowieso für jeden Tag einen Aufenthaltsort angeben musst und dann auch für jeden Tag eine Stunde, in der du verbindlich an einem Ort bist. Hm. Und ist jetzt zum Beispiel auch so, dass ich auch kontrolliert worden bin, obwohl ich jetzt verletzt bin.
Ah, okay. Mhm.
Also das ist jetzt dann nicht so, dass ich dann da raus wäre und dass man sagen könnte, okay, gut, jetzt in der Zeit experimentiere ich da rum, weil mir kann ja sowieso nichts passieren, sondern das hat damit gar nichts zu tun, sondern du bist weiter in dem Testschema drin und wirst auch kontrolliert. Und habe aber auch die App auf dem Handy, wäre ganz einfacher Fall, irgendwie du hast, keine Ahnung was, gehst zum Arzt und auf einmal will der dir irgendein Medikament geben. Da ist es halt dann so, du checkst einfach vorher immer ab, okay, welcher Wirkstoff, wie darf ich das nehmen? Und dann steht halt dabei, okay, Wirkstoff darf nur äußerlich angewandt werden. Also wäre da zum Beispiel mal in der Salbe erlaubt, aber du dürftest es nicht per Tablette oder so einnehmen oder darf im Training eingenommen werden, aber nicht im Wettkampf.
Das heißt, du passt da aber schon selber drauf auf, dass deine Verantwortung als Leistungssport.
Ja, doch, auf alle Fälle. Glaube ich, musst du auch, weil es kann immer blöd laufen und ich meine, im Endeffekt ist es ja dann auch deine Schuld. Und es ist ja, selbst wenn du so gewissenhaft bist, dann kannst du ja trotzdem, im blödesten Fall kann auch irgendein Essen mal verunreinigt sein. Und also das ist dann so, gut, da, wenn du halt gerade, wenn du Asien und so mal Urlaub unterwegs bist, da versuchst du noch schon auch, dass du ein bisschen vorsichtig bist, aber ja, da wäre halt dann tatsächlich, da könntest dich theoretisch, aber dann ist es halt auch die Frage, ich meine, kann man sich bei uns immer sicher sein?
Ja, klar.
wenn du irgendwo dann was zu essen kaufst, dass das immer frei ist und deswegen.
Ja, gerade so Industrieprodukte und so weiter.
Eben.
Ja, ja, ja. Essen ist eh ein ganz, ganz spannendes Thema, glaube ich. Als Skispringer ist man ja doch tendenziell eher dünn. Also Gewicht spielt ja schon eine Rolle. Du bist, wenn ich das richtig hier lese, 1,85 groß und wiegst um die 67 Kilo, also gar nicht mal so viel.
Jo, das stimmt. Ist auch noch aktuell.
Ist auch noch aktuell. Gibt es dann schon mal irgendwie, weiß ich nicht, zwischendurch ein Stückchen Schokolade oder mal ein Steak?
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe auch gerade dann so ungefähr so die Zeit 17, 18 bis Anfang 20 mal auch mehr mit so Ernährungsberatung und Ernährungstagebuch und alles ein bisschen ausprobiert. Und für mich war da das Problem, dass natürlich dann jeder immer so ein bisschen sein Steckenpferd hat und jeder so seine Sache, die er besonders gut findet und dann sagt, ja, im besten Fall abends keine Kohlenhydrate, im besten Fall das und das Lebensmittel besonders viel, und ich habe einfach für mich festgestellt, dass das bei mir nicht wahnsinnig toll funktioniert hat und bin dann eher so auf die Sache gegangen, dass ich halt gucke, dass ich gute Lebensmittel kaufe, dass ich mich generell gesund ernähre, aber dass ich auch kein Ausschlussverfahren mache. Also, dass ich nicht sage, ich darf das und das nicht essen. Also, ich bin jemand, der auch mal einfach für den Kopf was Süßes braucht. Das ist, klar, gäbe es vielleicht auch noch gesündere Varianten, aber ist bei mir einfach so und ich bin auch jemand, der einfach sehr, sehr gerne mal zum Essen geht, weil ich finde, dass es gerade aus anderen Ländern wahnsinnig interessante Küchen gibt. Also war zum Beispiel eine Sache, die ich unglaublich spannend fand, war kasachische Küche, als wir dort mal einen Wettkampf hatten. Und deswegen probiere ich einfach da wahnsinnig gerne aus und da dann irgendwie zu sagen, ja, in das Restaurant darf ich aber jetzt nicht gehen, weil das wäre schlecht, das funktioniert bei mir nicht. Also dann ist es tatsächlich so, ich tue mir auch, glaube ich, eher leicht, mein Gewicht zu halten, aber dann ist es halt so, dann wird halt mal geguckt, okay, wenn ich da halt mal wirklich reingehauen habe, dann gibt es halt wieder einen Ausgleich dafür.
Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast wieder angefangen so mit leichtem Training. Wie geht's jetzt weiter? Was hast du schon so Pläne, worauf du jetzt trainierst, wie lange du trainierst?
Also es ist, ich hoffe, dass ich dann zum Sommer einen relativ normalen Einstieg haben werde. Also es wäre bei uns dann im Mai wieder springen. Und also es geht ja bei uns so grundsätzlich, Training geht ja mehr oder weniger das ganze Jahr durch. Mhm. Also das Athletiktraining läuft immer mit. Und deswegen war es bei mir bis jetzt noch mehr Reha-Anteil. Jetzt seit dann ungefähr 3 Wochen ist es wieder mehr wirklich spezifisches Skisprungtraining, Athletik. Und das geht jetzt dann mehr oder weniger durch, weil du einfach wirklich schon in so einer Zeit relativ viel verlierst, einfach an Schnelligkeit, dass man das halt wieder Stück für Stück nach oben bringt und dann einfach guckt, dass man im Mai dann wirklich fit dasteht, wenn man wieder anfängt. Und ich glaube, das wird eh sowieso eine Aufgabe, die groß genug ist. Und da ist es dann sowieso, es ist dann im ersten Moment immer so, dass man dann so denkt, so ja, okay, jetzt hat man ja wirklich viel Zeit, aber im Endeffekt brauchst du trotzdem die wirklich intensive Arbeit.
Hast du eigentlich irgendwann mal jetzt nach diesen 2 doofen Unfällen mal drüber nachgedacht, aufzuhören? Also ich meine, aus meiner Perspektive bist du durchaus jetzt nicht alt, aber für einen Skispringer, naja, mit 29 kann man ja mal überlegen.
Auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, so.
So kann man es nett formulieren. die Frage kommt tatsächlich öfter und ich glaube, sie wäre bei mir selber auch wirklich interessant geworden, wenn ich nicht schon wieder auf der Schanze gewesen wäre. Das mag vielleicht jetzt ein bisschen paradox klingen, weil man ja dann im ersten Moment vielleicht denkt, wenn man sich auf der Schanze wehtut, ist es blöder. Aber dadurch, dass ich auf der Schanze war und dass ich halt gemerkt habe, dass es funktioniert und dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert hätte und das Gefühl da war, die Motivation da war, dass es Spaß gemacht hat, war auch sofort dann wieder die Motivation da, okay, gut, so beschissen das jetzt ist, gehe ich es nochmal an. Und wenn mir das dann, also so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist irgendwie, ich bin eine Woche vorm ersten Sprung und mache dann irgendwelche Vorbereitungsübungen in der Halle und dabei wäre es mir passiert.
Ja.
Also das wär so das Mieseste, was ich mir vorstellen könnte. Und dann, glaube ich, wäre es für den Kopf schon eine deutlich schwierigere Geschichte geworden. Aber so war es eher so blöd das dann war und so bitter das dann war. Und da waren die ersten paar Wochen, wo du dann auch wirklich gar nichts machen kannst, auch nicht leicht. Aber trotzdem war irgendwie die Kraft und die Motivation da.
Und in 4 Jahren dann Peking oder doch ja Weltmeisterschaften?
Das gucken wir mal. Also wir haben nächstes Jahr wieder Weltmeisterschaften. Das ist das erste Ziel. Und wir sind ja sowieso grundsätzlich eine Sportart, die jetzt nicht nur über Olympische Spiele definiert wird.
Klar.
Was finde ich schon sehr, sehr vorteilhaft ist und wofür ich auch ganz dankbar bin, weil also wir haben immer auch über die Jahre, wo wir jetzt vielleicht nicht die ganz großen Erfolge hatten, genug Interesse der Öffentlichkeit gehabt und deswegen werde ich jetzt einfach das Jahr angehen und halte mir aber auch die Zukunft komplett offen. Also ich sage jetzt nicht so quasi, ich komme zurück für dann 2 Jahre, in denen ich alles gebe und danach ist Schluss, sondern ich habe auch kein Enddatum.
Kein Ablaufdatum.
Genau, kein Ablaufdatum, weil ich doch irgendwie drauf vertraue und hoffe, dass mir mein Kopf dann irgendwann schon sagt, wenn es genug ist.
Vielen herzlichen Dank und viel Glück auf jeden Fall bei all dem, was du jetzt in den nächsten Monaten und Jahren tun kannst. Gibt es da irgendwie so einen Spruch, Hals- und Beinbruch wahrscheinlich nicht, so einen Skispringerspruch?
Des Springers erste Pflicht, hocke deine Beine nicht. Das wäre angespielt auf das Vorhin. Bloß nicht am höchsten Punkt Beine anziehen.
Alles klar, den merke ich mir dann fürs nächste Mal. Severin Freund war zu Gast hier in Deinen Sonntag. Einen schönen Sonntag noch. Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.